Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ich freue mich über den netten Empfang. Vielen Dank. Eines haben die Gewalttaten der Silvesternacht in Köln in jedem Fall verändert. Die Debatte über die Flüchtlingspolitik ist noch schärfer geworden, wird noch schärfer geführt und mit immer weniger Verständnis, meinem Eindruck nach, für das Credo von Angela Merkel, nämlich wir schafften das. Heißt das aber auch, dass die Bundeskanzlerin dieses zum Anlass nimmt, umsteuert, sich gar verpflichtet fühlt, umzusteuern? Dazu sind heute Abend bei uns der Chef des Kanzleramts und Flüchtlingskoordinator Peter Altmaier. Der Journalist Stefan Aust ist da, der sagt, dass wir es so wie bisher jedenfalls nicht schaffen können. Die Politologin Gesine Schwan und der Psychologe und Autor Ahmad Mansur. Herzlich willkommen Ihnen allen. Wenn man sich anguckt, was sich in diesem Jahr schon so alles ereignet hat, dann möchte man fast noch einmal zurückspringen können. Sagen wir auf den Silvesterabend kurz nach 8, Neujahrsansprache.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, es ist selbstverständlich, dass wir Menschen aufnehmen, die bei uns Zuflucht suchen.
Massive sexuelle Übergriffe
auf Frauen am Kölner Hauptbahnhof
von einer Menge junger Männer aus dem arabischen Raum.
Die Silvesternacht hat die Stimmung im Land verändert.
Als hätten sich auf einem Platz in Köln alle Ängste erfüllt.
Ich finde, diese Übergriffe sind ungeheuerlich.
Für mich persönlich unerträglich.
Abscheulich, empörend und nicht hinnehmbar.
Kriminelle Ausländer haben in Deutschland nichts zu suchen.
Wir befinden uns zurzeit in einer kritischen Phase.
Diesen Kontrollverlust müssen wir so rasch als möglich beenden.
Herr Aust, gehen Sie so weit zu sagen, dass Angela Merkels Flüchtlingspolitik in Konsequenz zu Köln geführt hat?
Nein. Diejenigen, die dort auf der Domplatte waren und sich so verhalten haben, wie wir gesehen haben und wie es kommentiert worden ist, wie berichtet worden ist, sind ja nur zu einem Teil Flüchtlinge, sagen wir im eigentlichen Sinne, die also vor kurzem erst gekommen sind. Ja. Es waren welche dabei.
Genau.
Das ist am Anfang unter den Teppich gekehrt worden, dass welche dabei waren. Aber es sind natürlich im weitesten Sinne Zuwanderer. Wie man die jetzt bezeichnet, ob man sagt Flüchtlinge oder ob man sagt Migranten, wie auch immer. Jedenfalls sind es welche mit Migrationshintergrund, die sich entsprechend verhalten haben. Das kann man Angela Merkel nicht anlasten. Die Politik, die dazu geführt hat, dass wir ja weitgehend schon Parallelgesellschaften haben, was verdrängt worden ist, die ist ja schon ein bisschen länger. Aber das, was sich in den letzten Monaten abgespielt hat, ist einfach eine Frage der Zahl, einer übermäßig hohen Zahl. Und die wird sicherlich dazu führen, dass solche Ereignisse nicht singulär bleiben.
Also halten Sie die doch für problematisch?
Sie meinen die Flüchtlingspolitik insgesamt?
Die hohe Zahl.
Nein, die hohe Zahl. Das wirkliche große Problem ist die Zahl. Wenn man sich überlegt, dass wir im letzten Jahr über 1 Million Zuwanderer im weitesten Sinne haben, wir sagen ja immer Flüchtlinge, darunter wird aber natürlich sehr viel zusammengefasst. Das sind Kriegsflüchtlinge aus Syrien, ungefähr ein Drittel. Dann kommen aus dem Irak, im Augenblick sind die Zahlen so ungefähr ein Drittel aus Syrien, ungefähr so etwas über 20% aus dem Irak, also aus Kriegsgebieten. Und darunter mischen sich natürlich sehr viele Leute, die Migranten sind, die weg wollen aus ihren schrecklichen, furchtbaren, runtergekommenen, wirklich verlotterten Ländern in der dritten Welt. Es gibt ja viele Länder, aus denen jeder von uns, wenn er dort leben würde, versuchen würde, wegzukommen. Aber die große Frage ist eben, ob wir in der Lage sind, in diesem Land, in Europa insgesamt, so viele Menschen, wie aus guten Gründen, aus ihren Regionen weg wollen, tatsächlich aufzunehmen. Ich glaube, das wirkliche Problem, das größte Problem ist die Zahl. Und glaube ich, hat die Politik nicht rechtzeitig gemerkt, was da auf uns zukommt. Und als man merken musste, was auf uns zukommt, die Probleme irgendwie, ja, weggeredet.
Also Sie sehen eine Teilverantwortung, wenn ich Ihnen richtig zugehört habe.
Aber ganz sicher.
Auch für mich persönlich ist es unerträglich. Herr Altmaier, hat die Bundeskanzlerin gesagt, haben wir eben in einem kurzen Ausschnitt im Film gesehen, lastet sich Angela Merkel damit also in Teilen eine Verantwortung an dem an, was in Köln zum Ausbruch gekommen ist?
Wir haben als Bundesregierung und als Landesregierung insgesamt eine Verantwortung für die innere Sicherheit, für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger im Land. Es gab vor 20, 30 Jahren einen Linksterrorismus der RAF. Es gab Gewalt gegen Sachen. Es gab vor einigen Jahren große Skandale um Kindesmissbrauch. Mhm. Und wir haben jetzt erlebt, dass es einen Ausbruch von Gewalt gegeben hat, wie wir ihn noch nie in einer Silvesternacht gesehen haben. Daran waren Flüchtlinge beteiligt. Das bedeutet nicht, dass jeder Flüchtling kriminell ist. Aber jeder kriminelle Flüchtling muss zur Rechenschaft gezogen werden. Und wir lasten uns an die Verantwortlichen dafür, dies aufzuklären, die Verantwortlichen zu bestrafen und auch gegebenenfalls auszuweisen. Das bedeutet aber nicht, dass die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung falsch war. Darüber werden künftige Generationen urteilen. Wir standen vor einer strategischen Entscheidung im Sommer letzten Jahres, als sich plötzlich Zehntausende, Hunderttausende Menschen auf den Weg gemacht haben, weil ihr Land Syrien, der Irak, offenbar vor dem Kollaps standen. Und die Frage war, wollen wir den Kopf in den Sand stecken? Wollen wir so tun, als ginge uns alles nichts an, die Grenzen schließen? Einfach so tun, als sei Deutschland alleine in Europa? Mit dem Risiko einer Destabilisierung nicht nur der Region dort, sondern auch in der Europäischen Union? Oder wollen wir Führungsverantwortung übernehmen und wollen wir unsere humanitären Werte als Europäer zeigen, deutlich machen, einlösen, aber auch so, dass es nicht zulasten der Sicherheit geht?
Nochmal nach Köln geschaut. Sieht die Bundeskanzlerin einen Zusammenhang und zieht sie einen Zusammenhang zwischen dem Massenzuzug von Flüchtlingen, die aus unterschiedlichen Gründen kommen, und der höher gestiegenen Gefahr, Opfer von sexueller Gewalt zu werden?
Wir haben bereits im Oktober eine Studie beim Bundeskriminalamt in Auftrag gegeben. Diese Studie sollte Gewalt und Kriminalität bei Flüchtlingen untersuchen, und zwar je nach Ethnien. Das Ergebnis war, wenn man die Altersgruppen der Flüchtlinge vergleicht mit den Altersgruppen der hier ansässigen Bevölkerung, dann gibt es keine großen Unterschiede. Es gibt allerdings auch Gewalttätigkeit bei Flüchtlingen, die kommen, selbstverständlich. Es kann auch sein, dass bei einem Flüchtling, der in Deutschland ankommt, organisierte Kriminalität im Spiel ist. Wir haben die Frage gestellt, ob möglicherweise Terroristen mitkommen bei solchen Fluchtbewegungen. Aber Tatsache, und das kann man bei so vielen Menschen nie ausschließen, aber die Attentäter des 11. September 2002, das waren Menschen mit Visa und mit Flugtickets, die von Hamburg nach New York geflogen sind, um dort die Anschläge zu begehen. Die Menschen, die die Anschläge in Paris begangen haben, das waren Menschen, die in Frankreich aufgewachsen sind. Kriminalität und Terrorismus sind grenzüberschreitend, sie sind nationenüberschreitend und sie müssen bekämpft werden, ohne Ansehen der Person und ohne Ansehen der Nationalität.
Jetzt aber, Herr Altmaier, ist der Schreck riesengroß über das, was in Köln passiert ist. Und selbstverständlich stellt man sich die Frage, stelle ich Ihnen, Herr Mansour, könnte sich Köln wiederholen oder sind wir davor gefeit?
Also das, was in Köln passiert, ist natürlich die Spitze eines Eisberges. Das, was da passiert, darf sich nicht wiederholen. Wir müssen und vor allem die
aber
Politik...
kann es sich wiederholen?
Natürlich. Das war auch in der Vergangenheit der Fall. Fragen Sie, wie viele Frauen in Flüchtlingsheimen schon eigentlich Opfer von sexueller Gewalt geworden. Fragen Sie sich, wie viele Frauen in diesem Land, deutsche Zustände, Frauen, die hier aufgewachsen sind, die von Ehrenmord betroffen sind, von Zwangsverheiratung, die abgewertet werden, weil sie ihre Sexualität frei leben wollen. Das sind Zustände, die natürlich im Silvesternacht zugespitzt waren, aber das sind Zustände, die wir seit Jahren erleben. Und was ich vermisse, Herr Altmaier, ist eine Politik, die in der Lage ist, nicht nur diese Menschen sozusagen in unserem Land Schutz zu geben. Das ist völlig in Ordnung und das finde ich großartig, dass ich in so einem Land lebe. Aber ich vermisse ein Konzept, eine Strategie, flächendeckende Strategie, diese Menschen zu integrieren. Und das bedeutet nicht nur Sprache, das bedeutet nicht nur Heim, das bedeutet vor allem Werte vermitteln. Und das passiert leider zurzeit zu wenig. Und da hoffe ich, wenn wir von Silvesternacht was gelernt haben oder was lernen wollen, dass wir in der Lage sind, eine Integrationspolitik darzustellen, die in der Lage sind, diese Menschen zu erreichen, zu gewinnen, für unsere Werte zu gewinnen und nicht dazu führt, dass Parallelgesellschaften wieder entstehen.
Ich bin ganz auf Ihrer Seite. Sie haben gesagt, diese Probleme haben wir zum Teil seit Jahren. Das ist richtig. Die Flüchtlingsbewegung seit einem halben Jahr in dieser Größenordnung. Und deshalb stellt sich die Frage, haben wir auch vorher vielleicht schon etwas falsch gemacht und was müssen wir ändern? Und da haben alle einen Anspruch darauf, dass wir das tun. Und der zweite Punkt ist, ich war vor einigen Jahren bei Wolfgang Schäuble im Bundesinnenministerium Staatssekretär. Wir haben damals darum gekämpft, dass wir Deutschkurse machen für jeden, der als Zuwanderer hierher kommt. Integrationskurse. Unsere Werte vermitteln. Und ich sage Ihnen, das ist meine Erfahrung aus vielen Gesprächen mit jungen Syrern, mit jungen Irakern. Die allermeisten sind neugierig auf unser Land. Sie haben die Schnauze voll von Terroristen und Diktatoren. Und viele von ihnen sind bereit, unsere Werte auch zu übernehmen, wenn wir sie ihnen vernünftig nahebringen.
Aber genau. Er hat einen wichtigen Satz gesagt. Herr Mansour hat gesagt, es kann sich wiederholen.
Ja, das ist so, dass wir selbstverständlich keine Garantie geben können, dass sich irgendwo eine Straftat nicht wiederholt.
Irgendeine Straftat, das war ja nicht nur eine, es geschehen 676 Anzeigen.
Ja, selbstverständlich. Und wir haben die Situation, dass wir jedes Fußballspiel schützen müssen, damit Hooligans nicht aneinander geraten. Wir haben Gewalt zwischen Rechts- und Linksextremen. Und wir haben jetzt in dieser Form Eigentumsdelikte verbunden mit Sexualdelikten. Ja. Und wir müssen alles tun, damit es sich nicht wiederholt in dieser Form.
Ja, was tun Sie?
Aber wenn jemand sagt, wir können einen Staat schaffen, wo die Begehung jedweden Verbrechens ausgeschlossen ist, dann sagt er entweder nicht die Wahrheit oder aber es ist ein Staat, wo es nur noch Diktatur und nur noch Unfreiheit gibt.
Haben wir hier, Frau Schwan, im Moment mit sowas wie einem doppelten Staatsversagen zu tun, dass der Staat darin versagt, seine Bürger zu schützen? Das konnte er mindestens nicht in dieser Silvesternacht, in der sehr viele Frauen vor allen Dingen verletzt, bedrängt, mutmaßlich sogar drei von ihnen vergewaltigt worden sind. Und dass der Staat auch außerdem die Kontrolle darüber verloren hat, wer hierher kommt?
Ich würde nicht gleich von Staatsversagen sprechen. Staatsversagen ist ein großes Wort. Und wenn wir in Duisburg zum Beispiel die Katastrophen erlebt haben, sagen wir auch nicht einfach gleich Staatsversagen. Da würde ich ein bisschen vorsichtig sein.
Sie meinen die Love Parade?
Ja. Mhm. Ich finde auch, dass wenn jetzt, sagen wir mal, nicht 1 Million zu uns gekommen wären, sondern 700.000, was wir im Rückblick als großartiges Ergebnis gesehen hätten, wäre doch überhaupt nicht auszuschließen gewesen, dass das auch passiert. Also das liegt ja nicht an 500.000 mehr oder weniger, die da kommen.
Aber vielleicht an Hunderttausenden?
Nein, das glaube ich nicht, sondern ich glaube, dass es vielmehr daran liegt, ob wir, und da ist in meiner Sicht der zentrale Punkt, ob wir entschieden sind, dass die zu uns kommen, mit allem, was uns an Finanzen, an Fähigkeiten, an Menschen zur Verfügung steht, dass wir ihnen bei der Integration in dieses Land wirklich helfen. Das ist der entscheidende Punkt. Und das ist noch nicht entschieden, denn es gibt Teile, ich glaube, dass sie vor allen Dingen in der Union sind, die sagen, eigentlich dürfen wir da nicht sehr gut sein, denn dann kommen immer mehr dazu. Das ist ein Hin- und Her-Zerreißen. Wenn es bei uns zu gut läuft, zu glatt geht, dann kommen noch mehr. Das heißt, wir müssen diesen Abstoßeffekt machen. Diese Entscheidung müssen wir treffen. Und dann müssen wir in der Tat zum Beispiel nicht die Kumulation in den Flüchtlingslärm von diesen Leuten haben, die das analysieren, sehen, was sich da zusammenbraut. Aber dem muss man entschieden werden. Und man kann nicht sagen, ja, ach, das ist jetzt so ein bisschen schlecht, das müssen wir irgendwie überstehen und dann haben wir es wieder beim Alten. Nein, hier ist eine neue Qualität an Zugehen auf die Flüchtlinge gefordert, nicht weil das arme Haschal alle sind, sondern weil sie gefährdet sind und weil sie gefährden.
Aber das sagen Sie jetzt auch den Frauen, die in Köln überfallen worden sind.
Ja, natürlich, was soll ich denn sonst sagen?
Dafür ist Ihnen das Wort Staatsversagen zu groß, aber ja, weil das, was Sie sagen, den Frauen möglicherweise zu wenig.
Das mag ja sein, aber ein Staatsversagen würde sein, dass wir überhaupt mit diesem ganzen Staat nicht mehr zurechtkommen. Das ist nochmal eine ganz andere Qualität. Hier ist ein Versagen der Polizei gewesen und so weiter. Warum sind da die Polizisten nicht angefordert worden? Also wenn ich aus allen solchen Sachen ein Staatsversagen mache, dann muss ich sagen, dann fehlt mir die Fantasie, was eigentlich passiert, wenn hier ganze Viertel unter Flammen sind. Wir haben ja keinen Bürgerkrieg.
Was heißt denn da Versagen der Polizei? Die Sicherheitsapparate, die wir haben, die in den letzten Jahren, will man sagen, ziemlich auch kaputt gespart worden sind. Wir haben ja überall gespart.
Da bin ich ja bei Ihnen.
So.
Die sind ausgerichtet für eine, sagen wir mal, eine normale Kriminalitätsrate, wie sie so in diesem Land üblich ist. So, wenn Sie jetzt die Grenzen aufmachen, was gerade passiert, und es kommen ja nicht nur wohlbehütete Flüchtlinge rein. Wir haben ja gesehen, was zum Teil alles sich sozusagen auf der Welt auf die Socken macht, um hierher zu kommen, nachdem die Kanzlerin einmal deutlich gemacht hat, wir nehmen jeden auf, wir machen die Grenzen auf, wir machen ja de facto gar keine Grenzkontrolle mehr, findet ja nicht mehr statt.
Das ist falsch.
Es kommt ja, ach, das ist doch nicht wahr. Also Sie wissen es ganz genau, ich sage Ihnen, ich könnte jetzt die letzten Zahlen hier rausziehen, die Sie wahrscheinlich besser kennen als ich. Es wird in Wirklichkeit ist die Grenze offen und es werden nur ganz wenige Leute überhaupt kontrolliert. Und ob Sie einen Pass haben oder keinen Pass haben, kommen Sie hier rein. Das ist doch nicht die Frage. Die Behörden sind überfordert mit dem, was auf sie zukommt. Wir haben im Augenblick, wir wollen doch nicht so tun, als seien das alles nur Flüchtlinge aus dem Krieg. Es sind das nichts gegen junge Männer. Aber 70% ungefähr sind junge Männer, sagen wir mal im wehrpflichtigen Alter. Nicht? Man muss sich mal vorstellen, einfach um sich das von der Größenordnung her vorzustellen. Es sind im letzten Jahr ungefähr so viele junge Männer im wehrpflichtigen Alter reingekommen, wie die Bundeswehr und die nationale Volksarmee zusammen auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges unter Waffen haben. Müssen Sie sich mal bloß mal von der Zahl hier vorstellen. Aber und dann stellen Sie sich mal vor, die hätte man aufgrund einer großen Friedensinitiative mal eben entlassen und hätte sie in ein anderes Land reisen lassen und da wären dabei gewesen Hooligans und Linksradikale und Rechtsradikale. Was meinen Sie denn, was da passiert wird?
Ich glaube, ist eine in Frage dieser schwierigen Sache hilft es nicht sehr weiter, wenn Sie 25 verschiedene Themen ansprechen und damit nicht ein einziges wirklich gründlich behandelt werden kann.
Bleiben wir beim Kontrollverlust. Waren wir.
Ja, nein, wir waren bei der Frage des Staatsversagens und wir waren bei der Frage, ob bei dem, was jetzt dort passiert, ein totales Staatsversagen ist. Ich gebe Ihnen sofort recht. Was passiert ist in den letzten 10, 15 Jahren mit dem Abbau an staatlichen Aufgabenträgern, das ist schlimm. Das hat aber nicht erst mit September was zu tun von Frau Merkel, sondern es ist die ganze Zeit schlimm und es fällt uns plötzlich auf. Und in der Tat, das ist ein Anlass, da ganz andere Dinge vorzunehmen. Ich möchte nur nicht mit der größten Kanone schießen bei der ersten schwierigen Sache, denn ich glaube auch nicht, dass es auszuschließen ist, dass wir noch weitere schlimme Sachen erleben. Natürlich leider nicht. Und natürlich sage ich das auch den Frauen. Wir können doch die Wirklichkeit, die die Frauen erleben, hier nicht backen. Ja. Wir müssen sehen, dass hier eine große Gefährdung schon in unserer Gesellschaft ist. Und sie wird durch diese völlig unangemessene Umgangsweise mit den vielen, die neu kommen, noch verschärft. Aber ich habe neulich mit Kommunalpolitikern gesprochen, 500 Leute oder nicht ganz 300 Leute, die das in den Kommunen machen, die sagen nicht einfach, wir können das nicht bewältigen. Mhm. Sie sagen sehr viel präziser, weil sie schon wollen, dass wir konstruktiv damit umgehen. Wir brauchen das und das und das und das. Und das finde ich den richtigeren Umgang damit.
Aber ich will einhaken und nochmal mir anschauen, was durch Köln ausgelöst worden ist. Sie berichten von Gesprächen mit Kommunalpolitikern. Da hat man ja die Tage auch ein bisschen was von mitbekommen, dass vor allen Dingen so sich die Stimmung verändert in Richtung mehr Angst. Nehmen wir mal ein paar Beispiele von Reaktionen, die es jetzt gab.
Bornheim bei Bonn. Bis kommende Woche Badeverbot für männliche Flüchtlinge. Badegäste hatten sich über deren Verbalattacken beschwert.
Ich habe daraufhin veranlasst, dass die erwachsenen männlichen Flüchtlinge nicht mehr in das Schwimmbad dürfen.
Stattdessen Infoveranstaltung im Flüchtlingswohnheim zum westlichen Frauenbild.
Es geht mir darum, ein deutliches Zeichen zu setzen, dass wir hier keine Toleranz haben und kein Pardon, wenn es sich um Belästigung oder der Herabwürdigung von Frauen handelt.
Rheinberg-Orsau. Der geplante Karnevalsumzug aus Sicherheitsbedenken abgesagt. Unter anderem wegen der Nähe zu einem Flüchtlingswohnheim. Auf der Website der Stadt Rheinberg heißt es, aufgrund der aktuellen Geschehnisse im Zusammenhang mit Zuwanderern, insbesondere der Vorkommnisse in Köln und anderen großen Städten, können Störungen insbesondere durch alkoholisierte Personen im Umfeld der zentralen Unterbringungseinheit nicht ausgeschlossen werden. Pfefferspray zur Selbstverteidigung. Seit Tagen Bestseller sowohl auf Online-Portalen als auch in den Waffenläden der Republik. Und für den kleinen Waffenschein, nötig etwa für den Kauf einer Schreckschusspistole, stellte die Polizei Köln das Formular online auf ihre Facebook-Seite. Wegen der großen Nachfrage.
Herr Altmaier, reagieren die Menschen jetzt hysterisch oder reagieren sie realistisch, wenn sie sich selbst bewaffnen?
Nein, ich glaube, dass es nicht unsere Aufgabe ist, das Verhalten von Bürgermeistern und Gemeinderäten zu zensieren. Die müssen entscheiden aufgrund der Situation vor Ort. Und ich kann jeden Bürger verstehen, der sich Sorgen macht. Erster Punkt.
Und zweiter der sich Punkt, Pfefferspray kauft und Punkt, sich selbst zweiter, bewaffnet?
Ja, auch das gab es schon vorher und es gibt es auch jetzt. Und auch da ist es nicht die Aufgabe des Staates, den Bürgern Vorschriften zu machen. Zweiter Punkt.
Aber irritiert es Sie nicht? Also normalerweise ist ja die Verteilung anders. Wir haben dem Staat das Gewaltmonopol überlassen, in der Hoffnung, damit geschützt zu werden und uns geschützt zu sehen.
Genau.
Wenn Menschen dieses Gefühl nicht mehr haben, dann können sie doch nicht sagen, na gut, das kommentiere ich jetzt nicht.
Es zeigt ja, dass es Verunsicherung gibt. Und Aufgabe des Staates ist es zum einen, gegen Verunsicherung vorzugehen. Das geht am besten, wenn man die Quelle der Verunsicherung bekämpft. Wir haben in der Vergangenheit schon mehrfach erlebt, dass solche Situationen entstanden sind. Ich denke daran, vor etwa 15 Jahren, Gewalt von rechts gegen Ausländer in Deutschland. Da waren auch viele Menschen verunsichert. Wir haben damals gehandelt. Es gab vor einigen Jahren einen Amoklauf an einer deutschen Schule mit vielen Toten. Wir haben daraufhin das Waffenrecht verschärft. Und wir werden auch jetzt die Gesetze anpassen und verschärfen. Das gilt für Ausweisungen, das gilt für Nichtanerkennung von straffällig gewordenen Asylbewerbern. Wir werden das Sexualstrafrecht verschärfen. Das ist immer so, dass dann, wenn Defizite erkannt werden, der Staat die Pflicht hat, diese Defizite abzustellen. Und ich sage, wenn ein solches Vorkommnis wie in Köln geschieht, dann ist das zwar keine Diskreditierung von 300.000 oder 400.000 Asylbewerbern, die nach Deutschland kommen, aber es ist ein Alarmzeichen für uns alle und der Staat ist dann verpflichtet zu handeln.
Herr Mansour, kann man sich vor jungen muslimischen Männern schützen und nur schützen, wenn man sich selbst bewaffnet?
Das ist was Trauriges dabei, dass wir eigentlich die Debatte so polarisieren, dass die Menschen Ängste haben. Und diese Ängste kann ich verstehen, kann ich nachvollziehen. Nicht jeder Araber und nicht jeder Muslim ist ein potenzieller Sexualtäter oder jemand, der hier eine Bombe hochjagen will.
Ich habe mir das Wort bei Ihnen geklaut. Ich hätte sonst nicht gesagt, junger muslimischer Mann, aber ich habe es gesagt, weil ich einen Satz von Ihnen in einem interessanten Interview gelesen habe. Zeige ich mal kurz, dann reden wir weiter. Deshalb habe ich es so gesagt.
Viele junge Muslime können nicht entspannt dem anderen Geschlecht begegnen. Das sind jedes Mal hochsexualisierte Situationen. Auch das ist der Boden für den Exzess von Köln.
Deshalb habe ich es so gesagt.
Ja, ich stehe auch dahinter. Das ist eine der Probleme, die wir in dieser Gesellschaft haben. Dass wir Menschen aufgrund von Religiosität, aufgrund von der Tradition schon in der Erziehung nicht lernen, mit unserer Sexualität frei umzugehen. Dass wir nicht lernen, einen gesunden, normalen Umgang mit dem anderen Geschlecht zu haben. Dass wir die Sexualität so tabuisieren, dass es ein riesen Gewaltpotenzial entsteht. Das ist natürlich sehr unterschiedlich von einer Person zu den anderen. Aber es ist leider weit, weit verbreitet. Das ist nicht meine Islamverständnis. Aber es ist ein Islamverständnis, der leider so verbreitet ist, dass er sogar als Partner in der Integration von zukünftiger Flüchtlinge für die Bundesregierung gilt. Und das finde ich hochproblematisch, dass diejenigen, die eigentlich verantwortlich sind für die Entstehung von Parallelgesellschaften, mittlerweile die Aufgabe der Integration von neuer Flüchtlinge übernehmen. Und das sehe ich nicht nur skeptisch, sondern sogar gefährlich. Wir brauchen endlich Strategien, um diese Menschen zu erreichen. So kann man Ängste abbauen. Nicht indem man nur die mit Abschiebung bedroht. Nicht nur, wenn man halt die Gesetze irgendwie ändert. Das ist schön und gut. Aber im Alltag, wir haben Lehrer, die total überfordert sind, die nicht wissen, wie sie mit dem Thema umgehen. Und zwar seit Jahren. Wir haben Polizisten, wir haben Sicherheitsmenschen, die mit dem Thema überfordert sind, die auf der Straße zu hören bekommen von einer Frau, lasse ich mir nicht sagen und so weiter und so fort. Das sind alltägliche Situationen. Das ist die Realität und die macht Menschen Angst. Und wenn man diese Ängste wahrnehmen will, ernst nehmen will, dann muss man in der Lage auch Lösungen anzubieten. Und die sehe ich immer noch nicht.
So, und dann will ich Ihnen entgegnen, dass wir in der Tat Fehler gemacht haben, als wir die Einwanderer der ersten Generation aus den 60er und 70er Jahren bei der Integration im Wesentlichen sich selbst überlassen haben. Ja. Da sind Parallelgesellschaften entstanden, die wir teilweise heute noch sehen. Wir haben vor 10 Jahren den Hebel umgelegt. Wir haben verpflichtende Sprachkurse eingeführt. Wir haben Integrationskurse eingeführt. Wir haben
haben frühkindliche Sprachförderung in den Schulen durchgesetzt. Wir haben im Bundeskanzleramt den Integrationsgipfel organisiert. Und wenn Sie heute in Berlin unterwegs sind und Sie treffen junge Zuwanderer, dann kommen die aus vielen verschiedenen Ländern, aber sie reden untereinander Deutsch. Und wenn Sie in Schulen gehen, in Moabit oder in Kreuzberg, und dann stellen Sie fest, dass die Situation sich in vielen Schulen zum Guten gewandelt hat, weil es mehr Lehrer gibt, weil es mehr Deutschunterricht gibt und weil man gegenüber den jungen Leuten auch eine deutliche Sprache spricht. Ich finde, wenn jemand hierher kommt, dann müssen wir ihm sagen, in was für ein Land er kommt. Dann müssen wir ihm die Werteordnung unseres Grundgesetzes erklären. Dann müssen wir ihm sagen, was richtig und was falsch ist. Das ist die Aufgabe eines starken Staates. Aber das bedeutet nicht, dass wir alle gleichermaßen behandeln. Es bedeutet, dass wir jedem einzelnen Fall nachgehen. Mir ist zum Beispiel etwas aufgefallen beim Lesen der Polizeiprotokolle. Ich habe sie alle noch mal gelesen vor der heutigen Sendung. Da wird gesagt, dass es Exzesse waren von alkoholisierten Jugendlichen, vor allen Dingen aus Nordafrika, in der Silvesternacht. Mir ist immer gesagt worden, dass junge Muslime keinen Alkohol trinken. Nun sind sie alkoholisiert. Sie verstehen vielleicht mehr davon als ich. Waren das nun Muslime? Waren es falsche Muslime? Waren es die Rückständigen, die traditionellen Muslime?
Ein Gesetz haben Sie gebraucht.
Ich glaube, dass wir hier
nicht unsere Aufgabe, Herr Altmaier, zu entscheiden, wer ein guter Muslim und wer nicht, auch Muslime trinkt.
An Herausforderungen haben. Und dafür brauchen wir Polizisten, dafür brauchen wir Lehrer. Und ich will sagen, dass die meisten Lehrer, die ich kenne, nicht überfordert sind, sondern einen tollen Job machen und dass sie es geschafft haben, die Integration in Deutschland voranzubringen.
Ich sehe es
die machen alles tolle ganz großartig. Arbeit.
Entschuldigung.
Also sie machen die tolle Probleme Arbeit, die Lehrer.
Das ist schon Abend.
So, hier müssen wir uns entscheiden. Ich würde vorschlagen, Herr Mansour, weil der richtig viel Ahnung von Muslimen hat, weil er selber einer ist.
Ich bin tagtäglich in Schulen. Ja. Ich bin tagtäglich in Schulen und ich sehe diese Überforderung. Natürlich haben wir wunderbare Lehrer, die eigentlich auch über ihre Arbeit hinein viel Zeit investieren, um diese Menschen zu erreichen, sie begleiten und so weiter und so fort. Aber diese Hilflosigkeit, diese Nichtwissen, wie sie mit dem Thema umgehen und manchmal sehr emotional werden, das erlebe ich tagtäglich. Das erlebe ich genauso bei der Polizei. Das erlebe ich genauso bei Sozialarbeit. Sie reden von wunderbarer Integrationsarbeit. Ja, die gibt es. Ich habe mit solchen Menschen auch studiert. Sie sind meine Freunde. Sie sind Bereicherung für dieses Land, auch wenn sie Muslime sind. Aber sie haben vergessen zu erwähnen, dass über 1000 Menschen dieses Land verlassen haben, um in Syrien und Irak zu kämpfen. Hand in Hand mit IS. Sie haben vergessen, dass wir in diesem Land über 7500 Salafisten vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Und ich halte die Zahl für unterschätzt. Wir haben vergessen, dass wir in den Schulen tagtäglich Menschen, die zu diesem Land gehören, die deutsch sind und die Werte dieser Gesellschaft ablehnen, die Meinungsfreiheit ablehnen, Religionsfreiheit ablehnen, Gleichberechtigung ablehnen. Und das hat dazu geführt, dass es in Köln sowas möglich ist. Ja, wir müssen die Themen ansprechen. Ich bin nicht in der Lage zu entscheiden, wer ein guter Muslim oder nicht. Das tun die Salafisten, das tun sie gegen mich. Da werde ich da nach der Sendung genug E-Mails bekommen, dass ich ein Heuchler und Ungläubiger bin. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass man in bestimmten Familien, in bestimmten Islamverständnis aufwächst, in dem kein normaler Umgang zwischen den Geschlechtern möglich ist. Und das schafft, ob sie alkoholisiert sind oder nicht, ob sie beten ist oder nicht. Das ist aber der Grund für solche Taten. Und das muss angesprochen werden in diesem Land.
Wie soll das gelingen, Herr Altmaier, wie soll Integration gelingen, wenn, und das müssen wir uns ja vor Augen halten, wenn immer mehr und immer mehr Zuwanderer und Flüchtlinge dazukommen?
Und das ignorieren Sie.
Es geht natürlich um die Zahl. Und wir haben bereits im Oktober gesagt, dass wir diese Zahl reduzieren wollen. Das war eine Situation, vor der wir standen im Juli, im August, im September. Mhm. Es kamen im Oktober und im November täglich zwischen 7.000, 8.000, 9.000 Menschen nach Deutschland. Im Dezember waren es etwa 3.300. Im Januar, der ist zur Hälfte rum, bisher weniger als 2.000 im Durchschnitt.
Das hat das auch etwas schon nicht zu tun. Wahr.
Das hat
ich kann
auch
es Ihnen sagen.
Tun, lieber Herr Aust, lieber Herr Aust.
Zugang Januar 53.049. Bis zum 14. Januar.
Lieber Herr Aust, ich beziehe mich mit meinen Zahlen auf die Zahlen, die das Flüchtlingshilfswerk ermittelt von Menschen, die von der Türkei nach Griechenland kommen und die Bundespolizei zählt beim Übertritt der Grenze zwischen Österreich und Deutschland. Das, was Sie hier
Bundesanstalt für Migration und Flüchtlinge.
Entschuldigen Sie bitte, Sie dürfen nichts Falsches vermitteln, weil genau das dazu beiträgt, Menschen zu verunsichern. Diese Zahlen, die Sie hier vorlesen, das sind die Zahlen der Menschen, die sich anmelden in Flüchtlingsunterkünften, die zum Teil schon länger da sind, die sich nicht angemeldet haben, die sich doppelt angemeldet haben. Das steht da auch in einer Fußnote wahrscheinlich.
53.000.
Ich habe die Zahlen genannt. Und diese Zahlen gehen zurück, auch wegen des schlechten Wetters, aber auch, weil die Bundesregierung seit 4 Monaten mit aller Intensität darauf hinwirkt, dass wir den Flüchtlingen eine Bleibeperspektive in der Region bieten und dass die Türkei ihren Beitrag dazu leistet, illegale Migration nach Europa zu unterbinden. Dafür arbeiten wir und es sind die ersten Maßnahmen in Kraft getreten. Und ich glaube, es gehört zu dem Bild dazu, dass man sagt, wir sind noch längst nicht da, wo wir sein wollen. Aber wir haben viel erreicht. Wir haben zum Beispiel.
Ich glaube, dass Sie dafür arbeiten. Sie haben überhaupt nichts erreicht.
Dass die illegale Migration aus den westlichen Balkanländern im ersten Halbjahr 150.000 Personen runtergegangen ist auf weniger als 100 Personen oder weniger als 100 Personen in der Woche im Augenblick. Das ist die Situation.
Ich finde es völlig irreführend.
Und ich glaube, das gehört zu dem Bild.
Finde ich auch.
Sie reden sich die Zahlen schön.
Nein, Entschuldigung, Herr Altmaier, ich rede überhaupt nicht schön. Helmut Kohl.
Nee, Herr Altmaier, ich will noch mal einhaken, weil tatsächlich, ich bin jetzt auch verwirrt durch die vielen Zahlen. Und ehrlich gesagt, das ändert ja noch nichts an dem Umstand, bei dem wir gerade waren.
Es geht nicht um Zahlen.
Dass schon sehr, sehr viele Menschen hier sind, noch mehr kommen. Wir reden, halt, Moment mal gerade. Jetzt reden wir leider alle durcheinander.
Herr Aust sagt, es geht.
Ich würde gerne eine Ordnung einbringen. Moment.
In den 90er Jahren.
Herr Altmaier, Herr Aust, Herr Mansour, Frau Schwan. So, kurze Ruhe, weil ich zurück will auf den Punkt, bei dem wir waren und der mir so wichtig ist. Deshalb haben wir den ja nicht zuletzt auch eingeführt und Herr Mansour kann uns davon erzählen. Gehört zur Wahrheit, Frau Schwan, wenn wir Herrn Mansour zuhören, wenn er uns beschreibt, die jungen Männer, welchem Islam sie nun auch immer und welcher Interpretation desselben sie nun auch immer angehören mögen. Sie sind patriarchalisch geprägt. Das, glaube ich, ist bei allen
irgendwie vorstellbar. Das ist ein bisschen weiter als der Religion
selber. Uns gehört dann zur Wahrheit, Frau Schwan, dass wir uns darauf einstellen müssen, mit immer mehr Übergriffen sexueller und sexualisierter Art konfrontiert zu werden. Ist das das Deutschland, in das wir gehen?
Nein, darauf müssen wir nicht eingestellt sein, wenn wir endlich uns als Einwanderungsland wirklich kapieren, verstehen und wenn wir entsprechend handeln. Da sind zwei Punkte, Herr Altmaier, wo ich Ihnen nicht zustimme. Erstens, wir haben nicht seit 10 Jahren und die Union hat nicht seit 10 Jahren begriffen und akzeptiert, dass wir ein Einwanderungsland sind. Wir hätten längst ein Einwanderungsgesetz, wenn wir ein Einwanderungsland wären. Das ist der erste Punkt. Und solange wir das nicht haben, werden wir auch keine effektiven Entscheidung in dieser Hinsicht machen. Wir müssen etwas damit machen. Wir müssen darauf reagieren. Wenn wir nicht darauf reagieren, ist das die Gefahr. Aber der zweite Punkt ist, und da ist bei diesem Satz, wir schaffen das, eine gewisse Bagatellisierung der Kanzlerin zu erkennen. Denn wir schaffen das, das wirkt so jetzt Ärmel aufkrempeln und dann kriegen wir das schon hin. Zugleich hat diese Kanzlerin noch vor 10 Jahren Rita Süssmuth sehr attackiert, weil die an einem Einwanderungsgesetz mitgearbeitet hat. Und hier ist der Punkt, wir müssen grundsätzlich begreifen, dass mit dieser Einwanderungssituation wir sehr viele neue Herausforderungen bestehen müssen. Die sind ungemütlich. Wenn die da so reagieren im Schwimmbad, dass sie sagen, sie lassen da, wenn Frauen schwimmen, keine jungen Männer mehr rein, finde ich völlig richtig. Ich finde es auch richtig, dass sie dann erklären. Aber da die Basis ist, dass wir akzeptieren, wir sind nicht mehr die Bundesrepublik der 50er Jahre. Wir sind eine ganz neue, andere Gesellschaft und die muss mit ganz anderen Wegen auch viel mehr Investitionen, finanzieller und menschlicher, auf diese Herausforderungen eingehen.
Aber das ist doch eine verzweifelte Reaktion, die der Beigeordnete der Stadt Bornheim da erklärt hat. Wenn Sie jetzt sagen, Sie finden das richtig, das ist möglicherweise verantwortungsvoll, wenn er sagt, dann sollen männliche Flüchtlinge hier nicht mehr schwimmen dürfen. Aber es geht einher mit einer Diskriminierung aller männlicher Flüchtlinge.
Nein, nein. Also okay, wir werden da nicht astrein sein können. Aber er hat erst mal die Notbremse gezogen und hat ja dann aber mit denen gesprochen. Es ist ja nicht auszuschließen, dass da ein Lernprozess gibt. Und da würde ich sagen, das können jetzt nicht nur Nicht-Muslime machen. Da müssen Muslime helfen. Da müssen all die Zwischenvertrauensträger mit rein, damit man ein Vertrauensnetz aufbauen kann. Man kann nur lernen, wenn man Vertrauen bildet.
Ja.
Und wenn man handelt, ist ja, das man muss aber übrigens für Sie beeindruckend gewesen, können. Wie schnell die Bundesregierung reagiert hat auf das, was in Köln passiert ist, indem sie zum Beispiel am Sexualstrafrecht, was übrigens länger schon geplant war, aber dennoch, und an den Abschiebungsfragen etwas verändert hat.
Aber ich meine, gucken Sie sich doch mal an, wie schwierig es ist, Leute loszuwerden. Das ist nicht so einfach, jemanden abzuschieben. Da gibt es Anwälte, die dazwischen gehen, das geht vors Gericht. Was weiß ich, das ist gar nicht so einfach. Und es kostet ein irres Geld. Deswegen ist doch die große Frage, ob man nicht als allererstes mal auf die Dinge achten sollte, die vor der Tür sind, nämlich die steigenden Zahlen. Und da kann ich nicht erkennen, dass die Bundesrepublik, außer zu glauben, dass man mit den Griechen reden müsste, dass die denn die Außengrenze der EU mal eben schützen und dass man den Türken Geld überweist, dass die einem helft, die Außengrenzen zu schützen, während man in Wirklichkeit die eigenen Grenzen nicht bereit ist zu schützen. Das ist ein ganz schwieriges
Aber Ding. Aber jetzt kann man es Ihnen auch gar nicht recht machen, weil ehrlich gesagt, Sie wollen, dass die Bundesregierung Handlungsfähigkeit zurückgewinnt. In der Frage, die ich jetzt angesprochen habe, tut sie das? Vielleicht auch um unsere Zuschauer... Können wir uns noch mal angucken, gemeinsam
wissen
wir,
wovon wir reden,
Abschiebung und so weiter.
Natürlich ist es notwendig und richtig, Leute abzuschieben, die kriminell werden. Das ist keine Frage. Das ist mühsam.
Ende November 2015 gab es in Deutschland etwa 200.000 Ausreisepflichtige. Rund 150.000 davon leben hier geduldet. Abgeschoben wurden 2015 bis Ende November nur 18.363. Nach Köln. Die Bundesregierung handelt innerhalb weniger Tage. Die Regeln zur Abschiebung krimineller Ausländer sollen verschärft werden.
Bei Straftaten gegen das Leben, gegen die körperliche Unversehrtheit, gegen die sexuelle Selbstbestimmung, gegen Eigentum und auch bei Angriffen auf Polizisten senken wir die Hürden in allen Fallkonstellation deutlich ab.
Bei diesen Straftaten soll in Zukunft gelten, wer als Ausländer zu einer Freiheits- oder Jugendstrafe auch auf Bewährung verurteilt wird, wird ausgewiesen.
Reicht Ihnen das nicht aus?
Ich glaube, das Wichtigste ist, die Zahlen der Zuwanderung zu begrenzen. Leute anschließend wieder loszuwerden, ist eine außerordentlich schwierige, im Übrigen auch sehr teure Angelegenheit. Und da gibt es unendlich viele Möglichkeiten, sich dagegen zur Wehr zu setzen.
Aber deswegen ganz am Anfang sind die Zahlen hatten Sie ja auch so gering. Gesagt, da sind ich Menschen, die sich unter die Flüchtlinge mischen, die eigentlich gar kein Recht haben, hier zu sein. Und sie werden ja auch nicht anerkannt, finden sich aber wieder im Asylverfahren, weil es kein Einwanderungsgesetz gibt.
Dann sind sie schon drin und das ist sehr kompliziert, sie wieder loszuwerden. Das wissen wir alle und das weiß Herr Altmaier wahrscheinlich sehr viel besser, als ich das weiß. Ja. Deswegen ist das, wenn Sie heute mit Beamten, auch höheren Beamten aus dem Sicherheitsapparat reden, dann fassen die sich an den Kopf, warum es nicht möglich sein sollte, es wird inzwischen ja bei 200, glaube ich, ist es schon wieder passiert, an der Grenze sie abzuweisen. Es sind in den letzten Monaten praktisch Leute nicht abgewiesen worden, nicht zurückgewiesen worden. Aus der richtigen Überlegung heraus, wenn wir die Grenzen schließen, dann haben wir ein ganz großes Problem, weil das Schengener Abkommen besteht ja darin, dass wir in Europa die Grenzen öffnen. Das ist eine der größten Errungenschaften, die wir überhaupt gehabt haben. Mhm. Und gleichzeitig müssen die Außengrenzen gesichert sein. Das ist die Idee. Wenn aber die Außengrenzen nicht gesichert sind, dann muss man auch mal unerfreuliche Dinge denken. Und in Wirklichkeit,
und das wäre?
Herr Altmaier wird uns das wahrscheinlich bestätigen. Ich habe inzwischen zweimal Herrn de Maizière einmal in einem Interview gehabt und dann habe ich ihn, bei uns hatten wir da bei der Welt letzte Woche so eine große Veranstaltung. Da sagt er dann auch immer, man muss dann auch mal über was anderes nachdenken und was er meint,
aber
ist ganz klar,
nämlich die Grenze zu schließen. Sagen Sie es doch direkt.
Augenblick. Und dann sagt er, das kündigt man vorher nicht an. Ich will überhaupt nichts. Wissen Sie, ich bin Journalist.
Ist aber schade.
Aber das meinen Sie rausgehört zu haben?
Und beurteile das, wie ich das finden soll oder was ich dazu meine. Ich muss jetzt nicht die Pläne für die Bundesregierung
machen. Aber das meinen Sie herausgehört zu haben?
Ich glaube, ja, das meine ich herausgehört zu haben.
Dass die Bundesregierung daran plant, eine Binnengrenze zu schließen.
Dass Sie darüber nachdenken, sozusagen als Plan B, tatsächlich die Grenze insoweit zu schließen, dass sie Leute zurückweisen. Darum geht es.
Und gemeint ist die deutsch-österreichische Grenze,
ja, oder natürlich. Welche? Ich meine, die andere Hälfte der deutschen Grenzen ist ja schon mehr oder weniger unter
Kontrolle.
Polen,
Tschechien.
Naja, Dänemark, Holland schon vor längerer Zeit, Frankreich auch. Also sozusagen die Hälfte der deutschen Grenze ist ja schon unter Kontrolle, wenn auch nicht unter deutscher.
Und ihr lächelt deutlich so, dass es Ihnen gefällt.
Nein, überhaupt nicht. Ich finde, das ist die wichtigste Errungenschaft überhaupt, vielleicht neben dem Euro, sind die offenen Grenzen. Das ist das Wichtigste überhaupt. Und ich glaube, dass diese Politik genau dieses gefährdet. Weil man irgendwann muss man mal erkennen, das System, so wie es im Augenblick ist, funktioniert nicht. Und dann müssen wir ernsthaft darüber nachdenken, ob man es vielleicht zeitweise schließt. Man wird es tun.
Aber
man wird die Aufgabe nicht den Türken
nicht
oder den Griechen
natürlich
übertragen.
Ist das der Plan B, Herr Altmaier?
Sie werden damit die Zahlen massiv reduzieren.
Ist das der Plan B?
Sie werden es tun.
Den Herr de Maizière unvorsichtigerweise im Interview verraten.
Nicht der Plan B. In Europa ein Chaos anzurichten, indem man Flüchtlinge zwischen einzelnen Ländern hin und her schiebt. Ja. Wenn jemand kommt und kein Asyl beantragt, keine Einreisepapiere hat, dann wird er abgewiesen. Und zwar nicht erst seit gestern, sondern schon die letzten Monate. Das ist auch in Schweden und in Dänemark so. Aber es gibt kein europäisches Land, nach meiner Kenntnis. Bitte korrigieren Sie mich, wenn Sie eine andere Kenntnis haben. Es gibt kein europäisches Land, wo jemand, der an der Grenze sagt, ich beantrage Asyl, zurückgeschickt wird. Nicht in Schweden, nicht in Dänemark, nicht in Österreich, auch nicht in Griechenland oder in Mazedonien.
Dann wird er nach dem Dublin-Abkommen in das sichere Land zurückgeschickt, aus dem er kommt.
Und nun, Herr Aust, bitte ich, einfach mal darüber nachzudenken. Wenn wir sagen, und Sie sagen das ja, und andere sagen es, eine so große Zahl von Flüchtlingen kann Deutschland auf Dauer nicht schultern. Das sage ich übrigens auch. So, glauben wir denn, wenn wir wissen, dass 95% dieser Flüchtlinge durch Griechenland kommen, dass ein Land wie Griechenland das alleine schultern kann? Glauben wir nicht. Also brauchen wir eine europäische Flüchtlingspolitik. Daran arbeiten wir. Also müssen wir die Außengrenzen schützen, wenn wir die Reisefreiheit für unsere europäischen Bürgerinnen und Bürger sichern wollen.
Wie
daran
Sie das
arbeiten
machen?
Wir. Sehen Sie, es dauert, wenn Sie ein Haus bauen wollen. Wenn Sie eine Baugenehmigung beantragen, wenn Sie es bauen, wenn Sie es beziehen wollen, das dauert einige Wochen und Monate, bis es fertig ist. Und wenn Sie in Europa ein System schaffen wollen, wo wir gemeinsam für die Sicherheit der Grenze etwa zwischen Griechenland und der Türkei sorgen, durch die Europäische Grenzschutzagentur, dann müssen Sie dazu Beschlüsse fassen. Sie müssen die Polizisten zur Verfügung stellen. Die Polizisten müssen ihre Arbeit aufnehmen. Daran arbeiten wir. Und wir sind überzeugt, dass wir dies hinbekommen können. Aber es gehört auch die Wahrheit dazu, den Menschen zu sagen, es geht nicht auf Knopfdruck. Und deshalb arbeiten wir mit aller Kraft.
Ja, aber es gibt immer mehr, die das nicht glauben.
Deshalb, weil wir wollen, dass in Deutschland nicht Grenzen und Mauern gebaut werden, um uns herum, zu Österreich, zu Tschechien, zu Polen, zu Luxemburg, zu Belgien. Das möchten wir nicht, weil es nicht im Interesse unserer eigenen deutschen Bürgerinnen und Bürger ist.
Dass Sie damit erfolgreich sein werden, bezweifeln immer mehr Leute.
Herr Mansour. Also erstmal sind das keine Zahlen, sondern sind Menschen. Und das sind Menschen, die ihre Kinder von Situationen weghaben wollen, wo ich das nachvollziehen kann, wenn Bomben dann fallen. Und ich glaube, und vielleicht bin ich auch naiv, wenn ich das anspreche, aber wenn wir eigentlich das Problem mit den Flüchtlingen irgendwie in den Griff bekommen wollen, dann müssen wir die Fluchtursache bekämpfen. Und die ist in Syrien. Das ist sehr traurig und sehr polemisch, dass wir, wenn wir eine Sendung haben über Flüchtlinge oder über Integration, Entschuldigung, dass wir über die Reduzierung von Flüchtlingen reden. Das finde ich zu wenig. Das finde ich zu billig, weil wir endlich begreifen müssen, dass diese Doppelmoral in der Außenpolitik, diese Nichtstun, und Nichtstun bedeutet nicht nur seit dem Sommer 2014, sondern Nichtstun ist seit 5 Jahren. Völkermord findet statt in Syrien und wir tun nichts. Wir sagten, das ist weit weg von uns. Jetzt haben wir das vor der Haustür und jetzt ist es so ein Problem. Aber lassen Sie uns bitte über Integrationsreden. Integration ist eine Jahrhundertaufgabe. Ich werde nicht müde zu sagen, wir brauchen eine nationale Strategie, um das zu bewältigen. Das werden Sie nicht in 4 Jahren schaffen, nicht in 10 Jahren. Das ist eine Generationaufgabe. Aber wir müssen damit anfangen. Und die Rettung dieser Generation, übrigens nicht nur Flüchtlinge, sondern auch diejenigen, die unter uns leben, die ich als Generation aller nenne, die müssen wir auch erreichen. Die sind auch zu gewinnen. Und das bedeutet viel mehr als die Rettung der Banken vor ein paar Jahren. Begreifen Sie endlich, dass es darum geht.
Wenn ich sagen darf, schon einen Schritt weiter. Wir waren ja eben bei der Integrationspolitik und wir waren jetzt bei der Frage, bekommt es die Bundesregierung hin, was sie sich vorgenommen hat, nämlich eine Flüchtlingspolitik zu betreiben, die sehr wohl, das ist ja die Zielsetzung, die Zahl der Flüchtlinge reduziert. Die Fluchtursachen haben Sie angesprochen, das gehört ja zum Konzept der Bundesregierung dazu. Das andere ist die europäische Lösung, über die Sie gerade gesprochen haben, Herr Altmaier. Für wie wahrscheinlich, Frau Schwan, halten Sie das, nachdem Sie kennen sich sehr gut mit Osteuropa, insbesondere auch mit Polen aus. Von dort doch, ich weiß nicht, vielleicht haben Sie mehr aufgepasst als ich, nie irgendwas gehört haben, was da sagen würde, wir machen mit bei der europäischen Lösung.
Nein, da muss man aber jetzt doch in 2 Worten einen Vorlauf machen. Okay. Die Bundesregierung und auch die Kanzlerin hat in den letzten 10 Jahren, das wird jetzt Herrn Altmaier nicht gut gefallen, was ich sage, keine Solidarität ausgestrahlt in Europa. Sie hat jetzt zum ersten Mal für sich Solidarität reklamiert. Sie war aber nicht solidarisch mit Griechenland vorher, nicht mit Italien, als die ganzen Flüchtlinge bei ihnen ankommen. Das heißt, da stößt sie nicht auf ein Gefühl, ja, jetzt wollen wir da auch helfen, sondern auf ein Gefühl, die haben uns immer in der letzten Zeit gesagt, wo es lang geht, jetzt sind sie in der Kanne und jetzt sollen wir helfen. Das ist auch eine Ausrede, aber das ist das Grundgefühl. Und bis heute haut man ja wirklich in Griechenland, muss ich noch mal hart sagen, weiter rein. Sie wollen, dass die Griechen mit den Türken, schwierig genug, die Grenze gemeinsam schützen, damit nicht so viele reinkommen. Mhm. Und zugleich versucht man, die weiter noch sozial so runterzubringen, dass die sozialen Unruhen eine Frage der Zeit sind. Das ist keine kohärente, solidarische europäische Flüchtlingspolitik, die man da macht. Das heißt, das muss in einem größeren Kontext gestehen. Und diese solidarische Flüchtlingspolitik ist nötig. Wir dürfen und wir haben zu lange im nationalen deutschen Interesse Europapolitik gemacht. Wir müssen im europäischen Sinne Europapolitik machen und dann auch auf diese Solidarität achten. Wir werden nicht die Ursachen sehr schnell beheben. Wir müssen auf verschiedenen Ebenen arbeiten. Ursachen natürlich. Aber diese Integration, diese Herausforderung von den vielen, die ja schon hier sind und die eigentlich mit unseren Kulturen nicht so richtig zurechtkommen, da müssen wir investieren und wissen, wir sind ein Einwanderungsland. Wir werden es bleiben und wir müssen uns so öffnen.
Frage war, ob Sie die europäische Lösung noch für möglich halten.
Ich glaube, das ist immer möglich. Wir können uns ja auch einen Strick nehmen und sagen, nichts mehr ist möglich. Natürlich ist sie möglich und sie muss möglich sein. Gut, ich kenne mich mit Polen etwas besser aus. Ich komme gerade aus der Ukraine. Natürlich ist es für Sie kulturell sehr viel schwieriger, mit Muslimen umzugehen. Ist doch ganz klar. Aber Sie haben Ihre Erfahrungen mit den Polen, mit ukrainischen Flüchtlingen und mit anderen. Und dann gibt es jetzt die Besonderheit der Regierung. Aber das Gesamteuropäische geht dann, wenn die Bundesregierung wieder mehr bereit ist, nicht im Grunde zu steuern im sehr starken nationalen Interesse, sondern mit den verschiedenen Ländern solidarisch zu sprechen. Und das tut sie in der allerletzten Zeit wahrscheinlich. Man kann es nicht wissen, was da im Europäischen Rat geschieht, aber sie hat es sehr lange nicht getan.
Also etwas korrigieren muss ich Sie schon, wenn es um Solidarität in Europa geht. Wir haben seit 5 Jahren die Eurokrise und wenn Deutschland dort nicht solidarisch gewesen wäre, dann wäre in Ländern wie Griechenland, Portugal, Spanien ganz andere soziale Probleme entstanden als die wir haben. Der zweite Punkt ist, in dieser Flüchtlingsfrage hat Europa einen Fehler ganz sicher gemacht. Solange diese Flüchtlinge alle nur in der Türkei, im Libanon, in Jordanien waren, hat kaum jemand hingeschaut. Der türkische Außenminister hat dieser Tage gesagt, unsere Stimme wurde nicht gehört. Als die Flüchtlinge nur bei uns waren, 2,5 Millionen syrische Flüchtlinge halten sich in der Türkei auf. Ein Land, das ungefähr so viel Einwohner hat wie Deutschland. Da muss man auch mal sagen, ja, da hätte Europa früher aufwachen müssen. Und der dritte Punkt ist, Europa muss auch lernen, untereinander solidarisch zu handeln. Das ist ganz schwer. Da hätte ich mir mehr Solidarität gewünscht. Aber immerhin ist es ein Prozess. Als wir darüber abgestimmt haben, 160.000 Flüchtlinge in Europa zu verteilen, es sind erst einige hundert verteilt.
272.
Aber da gab es eine Mehrheitsabstimmung, weil einige Länder nicht mitmachen wollten. Polen hat lange gezögert. Dann hat Polen mitgemacht. Und die haben jetzt eine neue Regierung, die viel Kritik einstecken musste. Aber der polnische Präsident hat heute oder gestern erklärt, Polen steht zu seinen Verpflichtungen, die es übernommen hat. Auch das zeigt, wir sind hier an einem Anfang. Europa hat noch immer lernen müssen, mit neuen Krisen umzugehen. Wenn wir aber sagen, wir versuchen es gar nicht, dann wird am Ende jeder Staat versuchen, seinen Egoismus umzusetzen. Und es wird allen gemeinsam schaden, weil man dieses Problem nur als Europäer lösen kann. Und nicht als Nationalstaat wie im 19. Jahrhundert.
Diese Woche haben sich zwei maßgebliche Verfassungsrechtler zu Wort gemeldet und haben zwar auch anerkannt, dass die Bundesregierung recht daran tut, erst auf eine europäische Lösung hinzuwirken. Sie haben aber auch angemahnt, dass möglichst bald Rechtssicherheit wiederhergestellt wird.
Udo Di Fabio, ehemaliger Bundesverfassungsrichter, schreibt in einem Gutachten im Auftrag des Freistaats Bayern, es gebe eine Rechtspflicht des Bundes, namentlich der Bundesregierung, darauf hinzuwirken, eine funktionsfähige, vertragsgemäße europäische Grenzsicherung wiederherzustellen. Eine ähnliche Sicht hat Di Fabios Kollege Hans-Jürgen Papier, der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Ein eklatantes Politikversagen offenbare sich in der Flüchtlingskrise, sagte er dem Handelsblatt. Noch nie war in der rechtsstaatlichen Ordnung der Bundesrepublik die Kluft zwischen Recht und Wirklichkeit so tief wie derzeit. Dass Deutschland die unbegrenzte Einreise gewährt, ist ein Fehler.
Wie lange wollen Sie sich das eklatante Politikversagen, das Herr Papier sieht, übrigens CSU-Mitglied, noch leisten, was zu so einer tiefen Kluft zwischen Recht und Wirklichkeit geführt hat, wie nie zuvor?
Ich bestreite die Aussage vom Politikversagen. Das Bundesverfassungsgericht hat 2011 entschieden, dass wir keine Flüchtlinge nach Griechenland zurückschicken dürfen, weil sie dort kein rechtsstaatliches Verfahren erwartet. Und deshalb finde ich, macht man es sich so einfach, wenn man dann sagt, und weil er jetzt diese Menschen aufnimmt, habt ihr ein Politikversagen in Deutschland. Nein, ich glaube, wir müssen darüber diskutieren, was zu tun ist. Da hat jeder, ob er Verfassungsrichter war oder nicht, das Recht, an dieser Diskussion mitzuwirken. Es ist auch nicht so, dass die Position der Bundesregierung eine erratische Position ist, die nicht darauf achtet, welche Vorschläge gemacht werden. Aber es müssen Vorschläge sein, die dazu beitragen, mit dieser Herausforderung so umzugehen, dass wir unsere humanitären Verantwortlichkeiten wahrnehmen und trotzdem die Interessen und die Sicherheit dieses Landes gewährleisten. Das ist die große Herausforderung. Und dann glaube ich, kann man es nicht so einfach machen, dass man sagt, ihr müsst alle Menschen einfach wieder wegschicken und gleichzeitig sagen, aber nach Griechenland dürft ihr sie nicht schicken. Ja, wohin denn? Und das ist unsere Verantwortung als Politiker, dass wir unter mehreren Alternativen, die alle nicht optimal sind, uns immer wieder für eine entscheiden müssen, von der wir glauben, dass sie zum jetzigen Zeitpunkt die richtige ist.
Zum jetzigen Zeitpunkt, sagen Sie. Aber im Moment werden Sie ja mächtig bestürmt von allen, die Ihnen sagen, so lange Zeit kann man sich dann irgendwann nicht mehr lassen.
Aber ich die sagen mal doch keine Alternative. Herr Di Fabio und Herr Papier sagen doch überhaupt nicht, was sie stattdessen
doch Grenzsicherung,
wollen.
Doch, Grenzsicherung, sagen Sie. Sie
was
sagen
heißt
nationale
denn Grenzsicherung? Wollen Sie sie wirklich schließen? Also ich möchte Herrn Papier wirklich öffentlich sagen hören, ich möchte die Grenzen rund um die Bundesrepublik schließen. Und ich möchte Herrn Di Fabio das auch sagen hören. Er hat dafür nie die Verantwortung getragen. Er muss sie auch nicht tragen. Und was das bedeuten würde für die Europäische Union, auch finanziell, für die Wirtschaft, das soll er mal durchkalkulieren. Also ehrlich gesagt, das überzeugt mich überhaupt nicht von den beiden Juristen.
Es ist eine wirklich ziemlich schräge Vorstellung, anzunehmen, wenn man Grenzkontrollen wieder einführt und das, was die Bundespolizei ja will, dann auch Leute abweisen zu können, die keinen Anspruch auf Asyl zum Beispiel haben oder aus Ländern, aus sicheren Drittstaaten kommen, dass man da einen Zaun ziehen muss und eine Mauer bauen muss. Das ist eine völlig falsche Vorstellung.
Wieso?
Denn das würde ja bedeuten, dass wir vor dem 4. September, als das Dublin-Abkommen noch sozusagen in Kraft war, dass wir da eine Mauer hatten. Kann ich mich nicht dran erinnern. Sondern,
aber da kamen übrigens auch schon Menschen, das wissen
da
Sie.
Da kamen auch schon Menschen, da kam aber nicht so viel.
Die Dublin-Verordnung ist erstens immer noch in Kraft. Zweitens haben wir in Kraft.
Gut, wird aber nicht angewendet.
Sie sieht vor, dass man in bestimmten Fällen Menschen nicht zurückschicken muss, wenn man entscheidet, ihr Asylverfahren hier durchzuführen. Und das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, bei all denen, die aus Griechenland kommen, dürft ihr sie nicht zurückschicken. So. Nun ist die Frage, sollen wir alle diese Menschen nach Österreich zurückschicken? Österreich ist unser Nachbarland. Österreich hat 10 Millionen Einwohner. Ja. Alle Menschen, die zu uns kommen, fast alle, kommen durch Österreich. Mhm. Und da sagen wir, wir wollen diese Herausforderung mit Österreich gemeinsam bewältigen, in Gesprächen, in Absprachen mit Österreich und nicht indem einer versucht, das Problem dem anderen zuzuschieben. Dadurch wird das Problem nicht gelöst. Und der dritte Punkt ist, wir sind ein Rechtsstaat. Und alle Verfassungsrichter, die ich kenne, und ich habe in meinem Leben als Justiziar, als Staatssekretär, als Minister mit vielen Kontakt gehabt, die sagen uns, wenn jemand kommt und Asyl beantragt, dann hat er auch Anspruch auf ein Asylverfahren. So, und wir haben in den 90er Jahren in ähnlicher Situation einmal gesagt, ja, wir machen das, dass wir sagen, alle Länder um uns herum sind sichere Drittstaaten und dann können wir die Leute dorthin zurückschicken. Das war aber immer für eine Situation, wo es sich um eine überschaubare Anzahl von Menschen handelt.
Jetzt kommen wir an das Problem.
Und das ist nun eine Situation, die wir in den letzten Monaten in dieser Form nicht hatten.
Richtig.
Und deshalb muss es unser Ziel sein, zu einer Situation zu kommen, wo die Zahlen überschaubar sind, wo die Menschen trotzdem ihr Asylrecht geltend machen können. Nur sie wollen es einseitig machen, ohne zu wissen, was sie damit anrichten und was daraus folgt. Und wir wollen es gemeinsam im europäischen Rahmen machen, weil wir glauben, dass es die richtige Lösung ist.
Nur wie lange, Herr Altmaier? Darauf zum Schluss bitte noch Ihre Antwort. Wenn man sich anschaut, wie viele im Moment die Bundeskanzlerin unter Druck setzen, Mitglieder aus der eigenen Fraktion, die Verfassungsrechtler haben wir angesprochen, Herr Seehofer, der das schon eine ganze Weile praktiziert, aber auch die Bürger verlieren laut den Umfragen das Vertrauen. Wie lange sagt die Bundeskanzlerin sich immer noch oder andersrum gefragt, wann zieht sie den Schluss, dass sie nicht mehr die Richtige ist?
Wir haben alle Mitglieder des Bundeskabinettes unseren Amtseid auf das deutsche Grundgesetz abgelegt. Und das heißt, den Nutzen des deutschen Volkes zu mehren und Schaden von ihm zu wenden. Wir sind überzeugt, und zwar SPD und CDU-Minister gleichermaßen, dass die Politik, die wir in den letzten Monaten betrieben haben, diesem Anspruch entspricht. Und solange wir davon überzeugt sind, werden wir das auch tun. Wir hatten in der Euro-Krise, in der Ukraine-Krise, in der Bankenkrise über viele Monate die Kritik, dass wir es nicht schaffen, dass es nicht gelingt, dass es die falsche Politik ist. Und wir haben das getan, was wir mit unserem Gewissen verantworten konnten. Und ich glaube, das können Sie von einem Politiker erwarten, dass er jeden Morgen, wenn er aufsteht, wenn er in den Spiegel schaut, fragt, kann ich es verantworten? Und meine Antwort, die Antwort der Bundesregierung ist, ja, dass wir bisher getan haben. Und was wir tun, das können wir verantworten. Es ist im Interesse unseres Landes die richtige Politik.
Wir haben über die Politik der Bundesregierung diskutiert, auch über die Bundeskanzlerin. Die Tagesthemen mit Karin Mioska haben jetzt ein Interview mit dem Vizekanzler Karin. Das macht ihr, oder?
Genau, aber erstmal schön, dass wir uns jetzt wieder sonntags unterhalten, Anne. Und wir führen eure Diskussion genau gewissermaßen fort und wollen jetzt von Sigmar Gabriel wissen, ob er ähnlich wie andere führende Sozialdemokraten in der Flüchtlingspolitik zu der Kanzlerin auf Distanz geht. Jetzt in den Tagesthemen.
Das also in den Tagesthemen. Freut mich auch, dass wir uns wiedersehen. Karin, auch mal auf diesem Wege wieder. Aber ich möchte mich vor allen Dingen bei der Runde bedanken für die Diskussion. Herzlichen Dank, dass Sie da waren. Danke an Sie, meine Damen und Herren. Hat mir Spaß gemacht mit Ihnen. Am nächsten Sonntag wieder. 21:45 Uhr. Bis dann. Tschüss und auf Wiedersehen.